Genau, Kinder gehen zum Kindergottesdienst, wir hören die Predigt und der Daniel hat uns schon den Predigtext heute schon vorgelesen. Wir dürfen unsere Bibeln aufschlagen und wir sind in Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt und wir dürfen den Text mitverfolgen. Ich werde den Text nicht noch einmal lesen, das war meine Absicht, weil der Text ja doch sehr lang ist und es sind einige Punkte, wer vielleicht mitgezählt hat, wird das auch festgestellt, oh, es sind ziemlich viele Themen, die Jesus dort anschneidet und die Einteilung für diese Predigt mit ziemlich vielen Themen wurde auch von uns so eingeteilt, dass wir auf alle Themen eingehen und wir wollen hören, was Jesus uns gesagt hat und andererseits wollen wir das lernen und auch umsetzen. Es geht um das Gesetz. Ich weiß nicht, ob ihr von letzten Sonntag haben wir Erntedankfest gefeiert. Vorletzten Sonntag hat Robert gepredigt und dort ging es um Gesetz. Und Robert hat das hier ganz gut ausgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Wenn nicht, dürft ihr gerne heute nochmal die Predigt anhören auf unserer Seite. Also macht Sinn. Womit aber unser Textabschnitt in Matthäus 5 vom vorletzten Mal endet, ist sehr fraglich und dann ist auch natürlich auch die Frage, die wir uns stellen, wer ist denn überhaupt oder wie ist es überhaupt noch möglich, das zu erreichen, was Gott von uns möchte. Hört mal zu, womit das letzte Mal die Predigt auch aufgehört. Wiederum habt ihr gehört, nein, Entschuldigung, das ist falsch, das ist schon... sondern es hat aufgehört, denn ich sage euch, Vers 20, ja, also Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also wir müssen, wenn man das so jetzt wortwörtlich nimmt, wenn ihr nicht besser seid, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern, so wird ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und man muss sich ja vorstellen, die Schriftgelehrten, das waren ja damals, das war die Elite. Elite im Glauben, das waren die Theologen damals, das waren die Leute, die gelehrt haben, das waren die Leute, die die Menschen unterwiesen, die das Gebot Gottes ausgelegt haben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, wenn nicht so, wenn ihr nicht so seid, so wird ihr noch nicht mal in das Himmelreich reinkommen. Ihr müsst schon ein bisschen besser werden. Und da war, ich stelle mir das immer so vor, Jesus hat Leute versammelt, das war eine Bergpredigt, da waren Kinder, da waren Jugendliche, da waren Erwachsene, da waren Frauen, da waren Männer. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren. Es waren aber sehr viele Menschen da. Und Jesus sagt zu denen, normalerweise, hey, da besteht ja überhaupt gar keine Chance. Da ist ja gar keine Chance mehr, in das Himmelreich reinzukommen. Aber das, was Jesus macht, das, was er in Vers 20 erwähnt hat, wenn er hier Punkt gesetzt hätte und nicht mehr weiter die Bergpredigt gehalten hätte, da wäre der Grund, auseinanderzugehen. Aber das, was Jesus macht, ab Vers 21 bis Ende des Kapitels, versucht er uns zu erklären, was er mit diesem Satz meinte. Ziemlich kompliziert, ziemlich schwierig so ein Satz, ziemlich schwer so ein Satz aus dem Kontext rauszureißen und zu sagen, wenn du nicht so bist wie dein Pastor, wie der Evangelist, wie der und der, dann hast du überhaupt keine Möglichkeit, in das Reich Gottes reinzukommen. Ziemlich kompliziert, ziemlich fatal und ziemlich auch töricht vielleicht. Denn wir sollen gucken und sehen, was sagt Jesus eigentlich weiter? Um was geht es eigentlich? Was ist nicht das Problem, sondern was möchte Jesus uns erklären? Und interessant ist, dass in dem nächsten Abschnitt, den wir heute auch schon gehört haben, den wir auch heute durchgehen werden, erwähnt Jesus 6-mal, ihr habt gehört, dass dem Alten gesagt ist. Im Vers 21, 27, 31, 33, 38 und 43 sagt Jesus 6-mal, ihr habt gehört. Ihr kennt das schon. Es wurde euch gesagt, es wurde euch gelernt. Und dann sagt er aber auch 6-mal, ich aber sage euch. Und 6-mal nimmt Jesus, er lässt keinen Punkt aus und erklärt das den Menschen. Wisst ihr, Jesus sagt hier nicht, ich verändere die Gebote. Absolut nicht. Sondern er sagt, was ihr gehört habt, ich zeige euch, welche wirkliche Bedeutung das hat. Was es wirklich bedeutet, was Gott damit gemeint hat, wenn er euch diese Gebote auferlegt hat, wenn er euch das gegeben hat. Wisst ihr, wichtig ist es, während ich ja auch so an der Predigt gearbeitet habe und ich musste sehr viel, es ist sehr viel aus dem Alten Testament rausgezogen, auch im Alten Testament Blätter. Und wisst ihr, was ich feststellen musste? Nicht, dass ich es nicht wusste. Die Gebote waren den Menschen gegeben, aber die Gebote haben nie dazu gedient, um errettet zu werden. Gebot hat noch nie einen gerettet, sei es im Alten Testament noch im Neuen Testament. Gebote werden nicht retten. Jesus Christus allein rettet. Was die Gebote, wozu sie dienten, Geboten haben dazu gedient, um zu zeigen, was falsch und was richtig ist. Und Gott hat die Gebote den Menschen gegeben, die Schriftgelehrten, die Eliten, die hatten diese Gebote und auf einmal legten die sie so aus, wie es ihnen passte. Und Jesus nimmt sich das Recht und versucht das zu erklären. Ja, und es scheint, als ob Jesus zu den Geboten etwas hinzutut. Jesus verändert nicht die Gebote, Jesus tut auch nicht irgendwas hinzu, sondern was Jesus macht in der Bergpredigt, er versucht es zu erklären und den Menschen zu zeigen, wie viel Böses in einem Menschen drin ist. Wie verdorben, wie schlecht der Mensch ist. Wir saßen am Donnerstag als Männerhauskreis und wir sind im Jakobusbrief, so ein praktischer Brief, und wir sind im Jakobusbrief und lesen den Jakobusbrief, und dort ging es um die Schätze sammeln, und es war sehr eine interessante Runde, ein sehr interessantes Gespräch, und dann stellte ich die Frage, aber ist es nicht so, dass wir als Menschen uns oft alles so parat legen, wie es mir passt. Ich kann mich in die Arbeit so hineinstürzen. Ich kann so viel Überstunden klopfen. Ich kann so viel machen, dass ich für alle anderen Dinge gar keine Zeit mehr habe. Und ich werde es auch gut begründen. Ich nehme diesen Vers aus den Sprüchen und sage, ja, seh mal die Ameise an, wie fleißig. So bin ich. Wir können alles mit der Bibel schön belegen und schön uns auslegen. Aber was will das Wort Gottes uns wirklich aufzeigen? Wisst ihr, wir fangen heute an mit dem Vers 21. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ein ziemlich einfaches Gebot, ja, du sollst nicht töten. Und jeder von uns, ich hoffe, dass keiner hier sitzt, der jemand umgebracht hat. Nein, wirklich, also jeder von uns wahrscheinlich hier würde sagen, naja, okay, Häkchen gemacht, ich habe ja niemanden getötet. Ich bin ja kein Mörder. Das Gebot, das Gesetz habe ich erfüllt. So waren die Schriftgelehrten. So haben sie tatsächlich das so ausgelegt. Ja? Sie haben ausgelegt, naja, töten ist hinzugehen, jemand umbringen, dann bist du ein Mörder, dann bist du des Gerichtes schuldig. Und sie kannten das schon, bevor das Gesetz gegeben wurde. Wir lesen im 1. Mose 9, Vers 6 schon. Es war vor dem Gesetz, dass das Töten verurteilt. In das Gesetz, in 2. Mose oder im 5. Buch Mose, wird das nochmal in das Gesetz oder schriftlich festgehalten. Aber es war schon vorher auch bestimmt, der Mensch soll nicht töten. Und die Juden wussten ganz genau, dass darauf eine Strafe lag. Es war also den Menschen klar, du sollst nicht töten. Das war ein Stein gemeißelt. Doch was Jesus hier sagt und was Jesus uns hier aufzeigen hier möchte, dass das Töten viel eher beginnt als mit der Tat. Was Jesus uns hier ergänzen und erleuchten möchte, und deswegen nennt er drei Punkte, und auf die drei Punkte werden wir uns auch gleich fokussieren. Er nennt drei Punkte, wo es das Töten beginnt eigentlich, wo das Töten beginnt, wo das Problem vom Töten beginnt. Und er sagt, ich möchte, oder in meinem Reich darfst du noch nicht mal Gedanken daran gehabt haben, um zu töten. Es darf nicht mit dem Akt beendet sein, sondern du darfst noch nicht mal Gedanken daran gehabt haben, jemanden zu töten. Wisst ihr, faszinierend ist, was Jesus hier aufgreift und er sagt, noch nicht mal Gedanken und er nennt gleich die drei Punkte und darauf wollen wir eingehen. Die Schriftgelehrten, diese Elite, die das gelehrt hat, die, du sollst nicht töten. Einige Kapitel weiter, wenn wir an die Ostergeschichte denken. Wisst ihr, was dort erwähnt wird in Matthäus 26, Vers 59? Aber die obersten Priester, das waren noch nicht mal die einfachen, sondern oberste Priester und Ältesten und ganze Hohe Rat suchte ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn was? Um ihn zu töten. Die suchten nach einem Grund, um Christus zu töten. Stellt euch mal vor, da ist eine Elite, da ist ein Lehrer, die oberste Lehrer des Gesetzes. Die lehren, du sollst nicht töten, aber die suchen nach einem Grund, um einen Mensch zu töten. Das eine wird gelehrt, das andere wird praktiziert. Nein, nein, nicht die töten. Bis heute sagen die Juden oder die Eliten, nicht wir haben Christus getötet. Die Römer waren es. Wir haben ihn nicht getötet. Bis heute legen sie das gut zurecht. Aber sie hatten die Gedanken, um ihn zu töten. Und Jesus sagt, du sollst noch nicht mal Gedanken haben. In meinem Reich ist noch nicht mal Platz für Gedanken zum Töten. Der erste Fall, was Jesus sagt, du sollst nicht zornig über deinen Bruder sein. Der Zorn ist der Anfang zum Mord. Wenn du zornig bist, er sagt, du sollst nicht deinen Bruder du sollst nicht auf deinen Bruder grundlos zornig sein. Der zweite Fall, was Jesus sagt, du sollst ihn noch nicht mal beleidigen. Du sollst deinen Bruder nicht beleidigen. Da wird das Wort Racker genannt im Vers 22. Du sollst ihn nicht als Racker nennen. Racker ist ein aramäischer Ausdruck, hohle Nuss oder du hohle. Eine Beleidigung für einen. Und wie schnell sind wir heute? Taugen nichts. Er kann es eh nicht. Er bringt das eh nicht auf die Reihe. Ja, vielleicht benutzen wir nicht der Hohle. Aber so ungefähr, ja, klingt das. Wie schnell sind wir in diese Situation? Ich wusste schon, du wirst es nie auf die Kette bringen. Ich wusste es, dass du es nie hinbekommst. Ach, hätte ich das doch selber gemacht. Und unseren Nächsten, unseren Bruder oder unsere Schwester versuchen wir da zu beleidigen. Und Jesus sagt, damit fängt es schon an. Ein schwerer Punkt, du sollst deinen Bruder oder du sollst deinen Nächsten im Zorn nicht ein Narr nennen. Heute hört man oder heute ist dieses Wort Narr, ist einer, der vielleicht als Spaßvogel, ja, also wir kennen zu Karneval die Narren, ja, also die Narren, die sich verkleiden und unterwegs sind. Früher war einer, der Narr genannt wurde, bezeichnete einen moralischen Sinn denjenigen als Narren, den man als Lebensrecht abspricht. Damit drückt man aus, dass man ihm den Tod wünscht. Also zu jeder Zeit hat man zu dem Narr gesagt, zu dem man eigentlich tot wünscht. Sagt man heute in unserer Gesellschaft nicht mehr, aber es gibt auch heute Sprüche, die ganz schnell über die Lippen gehen, die so eine ähnliche Bedeutung haben. Ich hörte, Gott verdamme dich. Gibt das, ne? Ich wünsche dir den Tod. Ach, verreck doch. Kennen wir sowas so in Umsprachen? Man hört ja immer wieder. Und Jesus sagt, hiermit fängt der Tod an. Hier fängt mit der Mord an. Nicht mit der Tat, du sollst nicht töten, sondern es fängt schon viel, viel früher an. Und ich möchte, als die Schriftgelehrten dieses Häkchen gemacht haben, wir haben niemanden getötet, was Jesus sagt, ich möchte noch nicht mal, dass ihr Gedanken daran verschwendet. Noch nicht mal eure Gedanken sollen darum kreisen. Und wenn du es gemacht hast, wenn du es getan hast, und du kommst zum Gottesdienst vielleicht, er hat auch zu den Menschen gesprochen, zu seinen Jüngern gesprochen. Man muss sich ja vorstellen, er redet ja zu den Jüngern, so wie in Kapitel 5 in dem ersten Vers heißt, er versammelte seine Jünger und er lehrte sie, ja, und die Menschenmengen waren da und er lehrt sie und dann sagt er, und wenn es dir auffällt beim Opferbringen, wenn du Gaben zu dem Herrn bringst, heute bringen wir keine Opfer. Heute bringen wir nichts zum Altar, aber wir kommen nach vorne und dienen dem Herrn. Wir sind lebendiges Opfer, dass wir dem Herrn dienen. Und wenn es dir aufgefallen ist, dass du vielleicht vergangene Zeit, vergangene Woche deinen Bruder beleidigt hast, wenn du von, dann sagte, geh und entschuldige dich und dann komme und bringe Opfer. Und dann komme und diene dem Herrn. Wisst ihr, Jesus sagt nicht, du sollst nicht mehr dienen. Wenn du diese Sünde begangen hast, wenn du dich in diese Situation begeben hast, sollst du nicht mehr dienen dem Herrn. Sollst du nicht mehr Opfer bringen. Absolut nicht. Das sagt er nicht. Aber was er sagt, gehe und schaffe Frieden. Wisst ihr, im Amos, im Alten Testament, Amos war derjenige, der so Gericht gepredigt hat. Der ist nach Juda gegangen, der ist hingegangen und hat den Menschen Gericht gepredigt. Also es war ein absolutes Chaos und Amos wird als Prophet berufen und dann soll er hin und das Gericht predigen. Und dann hat er einige Versen, wo er spricht, dass die Ansicht Gottes zu den Menschen. Und lass uns mal auf diese Verse hören. Amos 5, ab Vers 21 bis 24. Dort spricht der Herr selber. Guck mal, was er dazu sagt. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Also wenn ich eure Gottesdienste anschaue mit heutigen Worten. Ich hasse es. Ich kann es nicht sehen. Und es ist kein Wohlgeruch für mich, sondern ich kann es noch nicht mal riechen. Und dann sagt er, was sagt er weiter? Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Und dein Harfespiel mag ich nicht hören. Er soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Also Gott verurteilt hier einen Gottesdienst und sagt, ich will das gar nicht von euch. Ich will von euch keinen Gottesdienst haben, wenn ihr in Streit, in Auseinanderlebung mit deinem Bruder lebt. Wisst ihr, was wir im Neuen Testament stattdessen lesen? Paulus schreibt im 1. Timotheus 2, Vers 8, so will ich, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das ist ein wohlgefälliger Gottesdienst. Das ist das, was dem Herrn gefällt. Das ist das, was er von dir und von mir heute erwartet. Es geht nicht um diesen Gesetz, du sollst nicht töten. Und ich bin hierhin zum Gottesdienst gekommen, habe mich hingesetzt und sage, dieses Gebot habe ich erfüllt. Aber wie oft war ich auf meinen Nächsten zornig? Wie oft habe ich einen beleidigt? Oder wie oft habe ich diesen Wort gesagt, es bringt eh nichts. Der kann das eh nicht. Und Jesus sagt, hier fängt eigentlich der Totschlag an, indem du zornig bist auf deinen Bruder. Jesus möchte noch nicht mal, dass wir zornig sind. Was Jesus hier aber auch den Menschen zuspricht, den Jüngern zuspricht, gehe und versöhne dich. Friede, Versöhnung steht über alles. Und Jesus ermutigt seine Jünger und uns heute, wenn wir in so einer Situation uns befinden, geh und versöhne dich und dann komme und feiere den Gottesdienst für den Herrn. Ein zweiter Punkt, was Jesus hier reinbringt, über die Lust und Begierden spricht er. Über Lust und Begierden. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Vers 27, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Das ist das siebte Gebot. Vorher war das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Jetzt greift Jesus das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Jesus verurteilt sogar das Ehebruch, den Ehebruch heute. Das mosaische Gesetz verbietet eindeutig Ehebruch, wenn wir im 2. Mose 20, Vers 14 oder 5. Mose 5, Vers 18 lesen. Also Ehebruch war verboten. Ehebruch endete oft mit dem Tod, mit Steinigung. Und deswegen war Ehebruch, wurde es überhaupt nicht akzeptiert, Verbot auch vom mosaischen Gesetz. Auch dieses Gebot versuchten die Pharisäer und die Schriftgelehrten in ihrem Umfang zu umgehen. Und wisst ihr, was die sagten? Sie meinten, dass sich jemand erst dann der Übertretung schuldig machte, wenn er sexuell Kontakt mit einer anderen Frau hatte, die nicht seine war. So sagten die Pharisäer und die Schriftgelehrten, erst dann habe ich die Ehe gebrochen. Vorher alles okay. Kennen wir diese Sprüche heute? Draußen hole ich mir einen Appetit, gegessen wird zu Hause. Ja? Sagt Jesus, nein, geht absolut nicht. Gucken erlaubt, anfassen nicht. Kennen wir auch diese Sprüche? Ja? Also all diese Sprüche gibt es heute auch. Es ist alles okay. Aber das, den Akt, den würde Gott nicht gut finden. Und wie oft versuchen wir uns da zurechtzureden. Und Jesus sagt, nein, 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 so geht das nicht. Nicht einen Akt verurteile ich, sondern eure bösen Absichten, eure Lust und Begierde will ich hier unterbrechen. Wisst ihr, und die Pharisäer, oder auch die Schriftgelehrten vor allem, die mussten das ja eigentlich wissen. Denn sie kannten die Gebote auswendig. Sie wussten ganz genau, was in den Geboten steht. Eins steht, dass das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das zehnte Gebot ist, du sollst nicht begehren deine nächste Frau. Die kannten auch diesem, auch das wussten die. Na, nicht anschauen und gegessen wird zu Hause. Du sollst noch nicht mal begehren. Und sie wussten das ganz genau. Und trotzdem legten sie sich so aus, wie es ihnen passt. Und Jesus sagt, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen mit ihr in ihrem Herzen. Es gibt ein Buch und von einem Eli Stanley Jones. Und er hat einen Satz in sein Buch reingebracht und den fand ich sehr interessant, diesen Satz. Und der schreibt da Folgendes zu diesem Vers. Und er beschreibt das ganz gut und bringt das auch. Ob du an Ehebruch denkst oder ihn ausführst, du wirst deinen Trieb dadurch nicht beruhigen. Also ob du dran denkst oder ihn ausführst, dein Trieb wirst du nicht beruhigen. Denn du versuchst mit Öl Flammen zu löschen, sagt er. Das Denken. Nur wenn ich sage, ich denke nur daran, ich mache es ja nicht, wirst du nicht damit beruhigen, dein Gedanken. Denn er sagt, du machst mit Öl, du versuchst mit Öl Flammen zu löschen. Die Sünde beginnt in unseren Gedanken und wenn wir sie nähren, dann kommen wir irgendwann mal auch zur Tat. Und hier versucht Jesus die Situation oder auch uns immer mehr in Versuchung, versucht Jesus zu erklären und zu sagen, es geht nicht darum, dass du sagst, ich habe keine Ehe gebrochen, sondern was ist in deiner Gedankenwelt passiert. Und wisst ihr, sowas fordert eine Selbstdisziplin. Sowas fordert vielleicht einen Gebetspartner. Wenn ich mich in diesen Gedanken bewege, wenn ich da die Versuchungen habe, möchte ich jedem wünschen, dass du dir einen Gebetspartner suchst. Es ist eine Selbstdisziplin. Es ist ein verantwortungsvoller Bereich und wir müssen da auch aufpassen, wohin bewegen wir uns. Dieses Maßstab, was Jesus hier legt, ist heute moralisch überhaupt nicht erklärbar. Wisst ihr, was heute uns eigentlich unsere Gesellschaft sagt? Die eheliche Treue in der westlichen Welt wurde niemals so stark bedroht und geschlechtsübergreifend sexuell freizügig so hoch gepriesen wie heute. Also so wie es heute war, war es noch nie, schreibt man. Massenmedien wie Radio, Fernsehen, Magazine, Internet und auch die Politik fördert und beklatscht sexuelle Untreue und Begierden wie nie zuvor. Ja, sie setzen früh an, drängen in die Kindertagesstätten und Schulen, um schon die Kleinsten mit diesen Weltanschauungen zu infizieren. Sie haben den Maßstab Gottes, ihres Schöpfers, beiseite geschoben und ihren eigenen aufgestellt. Solange es niemand schadet, sagen die, ist alles erlaubt. Doch den immensen Schaden, der in Ehe, Familie und bei Kindern entsteht, wird ausgeblendet. Und das, was Jesus hier möchte, er möchte diesen Schaden verringern, er möchte diesen Schaden, dass er gar nicht dazu kommt. Das Motto lautet heute, Hauptsache, es fühlt sich gut für mich an. Wie es meinem Nächsten geht, wie es meiner Familie, dass meine Familie zerstört, wenn die Kinder ohne Eltern aufwachsen, das interessiert keinen mehr. Hauptsache, es geht mir gut. Und was Jesus hier sagt, hey, begibt euch noch nicht mal in diese Versuchung. Lasst die Gedanken davon. Ein zweiter Punkt, was Jesus hier auch zu Ehebruch sagt, dann kommt die Ehescheidung. Jesus verurteilt nicht die Ehescheidung, aber Jesus tadelt hier die Ehescheidung. Er begrüßt die nicht. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidenbrief. Ich aber sage, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass die Ehe bricht. Und wer einen Geschiedenen heiratet, bricht die Ehe. Auch hier finden wir schon im Alten Testament, sehen wir im Rahmen eines Alten Testaments, war Scheidung nach 5. Mose 24 gestattet. Doch was wir hier vergessen oder was dieser Abschnitt beschäftigt sich nicht mit dem Fall, einem ehebrecherischen Fall. Die Strafe auf Ehebruch war der Tod, habe ich ja vorher schon erwähnt. Ja, also es ging nicht um Ehebruch, sondern da war ein anderes Problem. Aber darauf möchte ich auch gar nicht eingehen, sondern Jesus sagt über die Ehescheidung, dass er das nicht begrüßt. Er möchte das nicht oder von Gott ist das nicht gewollt. Und wir finden, ich habe uns zwei Bibelstellen mitgebracht oder zwei, wo es heißt, einmal in Römer 7, dort heißt, Scheidung lag nie in Absicht Gottes. Also die Absicht Gottes für den Mensch war nie eine Scheidung. Gott begrüßt das nicht. Sein Ideal ist, dass ein Mann und eine Frau verheiratet bleiben, bis ihre Gemeinschaft durch den Tod auseinandergerissen wird. Oder im zweiten, der Prophet Maleachi spricht darüber, Gott hasst Scheidungen. Also so steht es dort in Maleachi 2, Vers 16, Gott hasst Scheidungen. Und wisst ihr, tatsächlich, es ist so ein komplexes Thema und ich möchte gar nicht darauf eingehen. Wir als Gemeinderat, wir haben uns oder als Gemeindeleitungsteam haben uns zusammengesetzt und haben irgendwann mal was verfasst. Und was wir als Gemeinde lehren und was wir auch vertreten. Und das möchte ich uns weitergeben, was wir heute als Gemeinde vertreten. Gott hat die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau als eine unauflösbare Einheit bis zum Tod gestiftet. So wie ich das auch vorher erwähnt habe. 1. Mose 2, 24 und Matthäus 19, 4 bis 6. Daher will Gott weder Scheidung noch wieder heiraten. Matthäus 19, 6, 1. Korinther 7, 10 bis 11. Dennoch kennt das Alte Testament, 5. Mose 24, 1 bis 4, und das Neue Testament, Matthäus 19, 8 und 1. Korinther 7, 15, Ausnahmen, in denen Scheidungen und Wiederheirat möglich ist. Also wir merken, es ist sehr kompliziert und es ist sehr schwierig, das von der Kanzel in 30, 40 Minuten das wiederzugeben. Aber was wir uns, wo wir uns als Brüder einig waren, wo wir als Leitung gesagt haben, Gott möchte immer, dass wir Menschen eine Versöhnung anstreben. Egal was passiert ist, egal was vorgefallen zwischen Ehepaaren ist. Und immer wieder, wenn ich zu Seelsorge, zu solchen Seelsorgegesprächen komme, sage ich auch immer, Gott möchte, dass eine Versöhnung stattfindet. Und Gott möchte dich gebrauchen dafür, dass eine Versöhnung in deine Ehe gelebt wird. Gott hasst Ehescheidung, aber er liebt, wenn die Menschen sich versöhnen. Der nächste Punkt, was Jesus hier anspricht, wahrhaftig sein, ohne zu schwören. Und hier so ein Thema, wahrhaftig sein, ohne zu schwören. Also ich als Kind oder mir als Kind wurde es irgendwie so beigebracht, du darfst nicht schwören, die Bibel möchte das nicht, es ist nicht gut. Und es wurde auch oft bezogen in der ehemaligen Sowjetunion, man darf nicht Militärdienst gehen, weil dort musst du einen Schwur oder einen Eid ablegen. Und das ist gegen Gottes Willen. Dort musst du eine Waffe tragen und das möchte Gott nicht. Was hier das Problem ist, was Jesus hier Problem behebt, also die durften nicht beim Namen Gottes schwören, die Juden. Also es geht nicht auf Gott schwören. Was die Schriftgelehrten hier gemacht haben und was auch hier erwähnt wird, du sollst nicht vom Schwören, ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, und dann werden die Bibel, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst den Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Und dann nennt er weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, das ist sein Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem. Was die Juden gemacht haben oder was die Schriftgelehrten gemacht haben, haben gesagt, okay, bei Gott dürfen wir nicht schwören. Weil Gott ist so, er wird hingehen und seine Rechenschaft von uns fordern. Und was die Juden dann gemacht haben, die haben gesagt, wir werden nicht bei Gott schwören, aber wir werden beim Himmel schwören. Und die haben beim Himmel. Und es hört sich auch sehr, sehr so solide, naja, der schwört beim Himmel, es muss schon wahr sein. Aber damit haben sie das Recht genommen und am Ende haben die gesagt, naja, wir haben ja nicht bei Gott geschwört und Gott kann mich nicht zur Rechenschaft ziehen, ich habe ja nur beim Himmel geschwört. Die haben bei der Erde geschwört und die haben beim Jerusalem, auf Jerusalem geschwört. Wir waren als Jugendliche und bei uns im Kreis war ein junger Mann, also mittlerweile auch verheiratet und hat Kinder und er hat ziemlich viele Geschichten erzählt. Und wir wussten nie, ob das echt ist oder ob der sich ausgedacht hat oder ob das eine Lüge ist. Wussten wir nie. Irgendwann mal haben wir denen auch gar nicht mehr geglaubt. Irgendwann mal hat er uns die Geschichten erzählt und hat zum Schluss gesagt, Lügen ist Sünde. Also hiermit hat er so einen Satz gesagt, ja, Lügen ist Sünde. Also es ist nicht gelogen. Das, was ich euch erzählt habe, das ist wahr. Und irgendwann mal hat er Geschichten erzählt und die Jungs haben den darauf gefragt, sag, Lügen ist Sünde. Wenn du das nicht sagst, dann glauben wir dir nicht, was du erzählt hast. Also irgendwann mal, wir haben uns sowas ausgedacht und Jesus sagt, ihr sollt reden, ja, ja und nein, nein. Ihr sollt weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem, noch auf euren Kopf schwören. Denn ihr habt noch nicht mal Vermächtnis, dass die Haarfarbe entschieden wird oder welches Haar ausfällt und welches nicht. Es gehört alles Gott. Und Jesus warnt und sagt, euer Reden soll wahrhaftig sein. Vom Vergelten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt das Böse nicht widerstehen. Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihn auch die andere an. Das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das kennen wir auch aus dem Gesetzbuch. Und Jesus sagt, so soll es nicht sein. Jesus bringt hier was ganz Neues. Und wisst ihr, was er hier bringt? was er hier einbringt und was mir so hier einleuchtet, was ich hier sehe. Er möchte, wenn dich jemand verletzt hat, wenn dir jemand was Böses angetan hat, antworte nicht mit dem, was dir angetan wurde. Auch hier versucht Jesus und bringt den Frieden ein. Auch hier möchte er, dass du in Frieden lebst. Und wenn jemand dir was Böses angetan hat, geh dem nicht nach. Versuche nicht um Auge, Zahn um Zahn, sondern versuche es mit Friede und mit Liebe zu klären. Jesus möchte nicht, dass du auf deine Gerechtigkeit pochst. Jesus möchte auch nicht, dass du das dem zurückgibst, was dir angetan wurde. Er weist hier auch durch ein Beispiel oder versucht uns zu sagen, auch weiter ab Vers 39 heißt es, ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt, stehen sollte dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, biete andere da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, so gib ihm auch deinen Mantel, sagt er. Und dieser Mantel hatte zwei Bedeutungen damals. Einmal war das ein Mantel, den man angezogen hat, oder Mantel, was du auch als Decke benutzt hast. Er geht auch weiter und sagt, und wenn dich jemand nötig, eine Meile mitzugehen, so sag, verdopple es. So geh mit ihm 2 Meilen und trage seine Last oder Taschen. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem dir etwas. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Und hier bringt Jesus einen Punkt, der dich bittet, gib ihm. Der dich fragt, geh mit ihm. Der dich nach einer Sache fragt, gib ihm mehr. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, was Jesus hier erklären möchte. Das ist das, was er von Vergeltung spricht. Wisst ihr, mir ist da eine Geschichte eingefallen. Jesus erzählte auch diese Geschichte. Es kam ein Jüngling. Er wird so genannt, ein sehr interessanter Jüngling, und er kommt zum Jesus in Matthäus 19, Vers 16 bis 21, lesen wir diese Geschichte. Und siehe, einer trat hinzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott alleine. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Und guck mal, was Jesus hier sagte. Er sagte zu ihm, welche? Fragt dieser Jüngling. Jesus aber sprach, dass du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, also ein Ja, Ja, Nein, Nein. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Guck mal, was dieser Jüngling zurücksagt. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Sagt er. Wisst ihr, das Interessante ist, dass Jesus hier sagt, da kenne ich aber einen Moment, das hast du nicht gehalten. Sagt Jesus überhaupt nicht. Jesus hört ihm zu. Und dann sagt dieser junge Mann, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann sagt er was? Und komm und folge mir nach. Also das, was der Jesus hier macht, das ist völlig radikal. Einer sagt, ich habe das Gesetz gehalten. Das, was im Gesetz steht, das habe ich von meiner Jugend an gehalten. Und dann legt Jesus so eine Kirsche noch oben drauf, ja, die wahrscheinlich mit dem Kern war, die sehr weh tut, wenn man auf die Kirsche, kennt ihr die Schwarzwälder Kirsche, diese Torte, Kirsche verzierten diese Torte. schlimm ist es, wenn in diese Kirsche der Kern drin ist. Wenn du auf die Kirsche drauf beißt und vielleicht einen Zahnschmerz. Und genau das macht Jesus hier. Der sagt, ist schön, dass du alles gehalten hast. Es ist super. Sagt er nicht, aber er widerspricht auch dem nicht. Aber der sagt, eine Sache fehlt dir noch. Verkaufe dein Gut und Habe und komm und folge mir nach. Werde ein Jüngling von mir. Lerne von mir. Lerne die Gesetze und die Gebote. Das möchte Jesus von dir und von mir heute haben. Er möchte nicht, dass du dieses wortwörtlich, dass du Häkchen an den Sachen dran machst. Ich habe nie getötet, ich habe nie die Ehe gebrochen, ich habe keinen Schwur abgelegt. Aber vieles, vieles andere. Meine Gedanken mit perversen Gedanken sind ständig. Meinen Bruder beschäme ich und verfluche ich. Meinen Nächsten liebe ich gar nicht. Den Nächsten achte ich noch nicht mal. Meine Frau betrüge ich in den Gedanken, aber ich habe ja nichts getan. Und Jesus sagt, komm, folge mir nach. Werde einer von mir. Werde mein Jüngling. Lerne von mir. Seh dir mein Leben an. Schau auf mich. Und der letzte Punkt, den Jesus hier erwähnt, und dann kommen wir auch zum Schluss, liebt eure Feinde. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinden, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigt und verfolgen. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und dann kommt und deinen Feind hassen. Und wisst ihr was? Ich habe in der Bibel geblättert, aber ich habe nicht gefunden, dass du sollst deinen Feind hassen. Auch im Alten Testament nicht. In keinem Gesetz habe ich das gefunden. Aber es war die Mentalität. Es war das Leben von den Juden damals. Der mir nichts Gutes tut, dem werde ich auch nichts Gutes. Der mich hasst, den werde ich auch hassen. Und Jesus sagt, du sollst deinen Feind lieben. Und wisst ihr, was Jesus hier reinbringt? Jesus bringt einen sehr interessanten hier so einen Satz zum Schluss. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und dann sagt er Folgendes, denn er lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse und lässt regnen über Gerechten und Ungerechten. Und wisst ihr was? Jesus sagt hier, für Gott sind alle Menschen gleich. Egal, ob du gut bist oder böse. Er lässt auch über den Bösen die Sonne aufgehen. Er lässt auch regnen über den Bösen und über den Guten auch. Liebe diesen Menschen. Und dann sag weiter, denn Vers 46, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Es ist leicht, den zu lieben, der mich liebt. Aber wisst ihr was? Draußen passiert genau dasselbe. Es wird dich der lieben, den du auch lieb hast. Es wird dich hassen, der, den du auch hast. Draußen passiert genau dasselbe. Und Jesus dreht das hier um. Der stellt diese ganze Sache auf den Kopf. Du sollst den lieben, der dich hasst. Du sollst für den beten, der dich verfolgt. Und hier wird die Sache kompliziert. Und hier gibt es auch gar keine Ausrede. Weil Jesus möchte, dass wir als Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns unser Leben so gestaltet, dass es dem Vater im Himmel ehrt. Und er schließt die Bergpredigt. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn du das hältst, wenn du das lebst, Warum sollst du es tun? Damit du vollkommen bist wie der Vater im Himmel. Jesus legt hier eine sehr hohe Messlatte. Er vergleicht dich, er vergleicht mich. Oder er möchte, dass wir unser Leben so ausrichten, dass wir vollkommen sind wie der Vater im Himmel. Ist das möglich? Ich denke, nein. Und jeder wird: Wie kann ich so vollkommen sein wie der Vater? Wie wird das funktionieren? Aber Jesus möchte, dass du alles daran legst. Jesus sagt nicht, dass du vollkommen bist, dass du vollkommen auf dieser Erde wirst. Aber Jesus setzt das dir und mir und uns als Gemeinde, das als Ziel, dass wir unser Leben danach ausrichten. Dass wir als Gemeinde so leben, dass es den Vater ehrt. Ich wünsche uns das, ich bete dafür, dass wir als Gemeinde, dass ich persönlich, dass ihr persönlich so euer Leben ausrichtet. Dass ihr euer Leben nicht ausrichtet, wo nur Häkchen gemacht sind. Das habe ich gehalten. Sondern dass wir unser Leben ausrichten, dass der Vater im Himmel geehrt wird. Amen.